Herzlich willkommen, KR55 begrüßt Sie zur September-Sendung und wir sind wieder für Sie da.
Und natürlich mit einem Gast. Er ist frisch gewählt, voller Tatendrang und innovativ. Seine Predigtstätte liegt fast in der Hauptstadt des Ammerlandes in Westerstede, Ocholt.
Dann löse ich das Rätsel mal auf. Henny Menke nämlich ist in der kommenden Stunde bei uns zu Gast. Gerade ist er in seiner Gemeinde offiziell als Pastor gewählt worden. 3 Jahre ist er nun da und mit vielen neuen Ideen unterwegs. Dazu wollen wir ihn befragen. Lieber Henny Menke, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl und herzlich willkommen bei KR55 in der Sendung.
Ganz vielen Dank. Moin in die Runde. Ich freue mich auf ein schönes Gespräch.
Und am Mikrofon sind für Sie heute mal wieder Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Zu Gast ist Henning Menke, frisch gewählter Pastor in Westerstede Ocholt. Im Gepäck hat er den Feierabendgottesdienst, ein neues Gottesdienstformat, immer am letzten Freitag eines Monats.
Also Menke, ich stelle mir jetzt mal vor, es ist der letzte Freitag im Monat. Stehen Sie da mit einem Bier vor der Kirche?
Sehr gute Frage. Das ist noch nicht passiert, zumindest nicht vor dem Gottesdienst. Es kann aber sein, dass ich nach dem Gottesdienst mit einem Bier vor der Kirche stehe.
Und wo sieht denn ein Feierabend ohne Bier erstmal aus?
Der Feierabend-Gottesdienst sieht so aus, dass wir uns freitagsabends um 18 Uhr treffen. Und dann begrüßen wir alle Besucher und Teilnehmer, die kommen möchten, mit einem Kaltgetränk vorne in der Kirche. Dann versammelt sich alles in der Kirche und dann lassen wir den Abend ganz locker beginnen und schauen mal, was da auf uns zukommt.
Das kann ja ein Pastor oder Pastorin nicht alleine leisten. Gibt es da irgendwie ein Team, was da ordentlich mitrödelt?
Ja, ich habe dankenswerterweise ein Team, was meistens aus 4-5 Personen besteht. Alles Ehrenamtliche. Das ändert sich aber auch von Gottesdienst zu Gottesdienst. Es kommen mal Leute dazu aus den unterschiedlichsten Kreisen der Kirchengemeinde. Wir haben Teamer dabei, die manchmal Zeit und Lust haben. Das heißt, es ist insgesamt vielleicht ein Pool von 12 oder sogar 15 Leuten. Und wer dann in dem Monat Zeit hat zu planen und mitzugestalten, der ist dann in dem Monat dabei.
Auch altersgemischt, so klingt es. Wenn es Teamer sind, meistens ja jüngere Leute und dann...
Komplett. Also von 14 bis 74, 84 sogar ist jeder dabei.
Und wie kommt man dann so zum Gottesdienstthema? Es gibt dann einen roten Faden, ein Oberthema. Wie läuft das?
Ja, wir fangen immer bei Null an, jeden Monat. Wir haben immer ein weißes Blatt Papier und sagen, worauf haben wir denn Lust? Es gibt wenige Ausnahmen, das ist immer, wenn das Reformationsfest ansteht und solche Dinge, dann nehmen wir das als Aufmacher, dann Reformation zu feiern. Aber in den, ich sag mal, in den Sommermonaten, wo keine großen Feiertage oder sowas sind, da haben wir kein Thema, sondern wir überlegen uns, was ist gerade relevant für die Gemeinde, für die Welt. Und dann schauen wir, wo wir hinplanen können. Und wir nehmen uns alle Freiheit, die es gibt, einen schönen und offenen Gottesdienst zu feiern.
Wer kommt denn?
Als Besucher zu den Gottesdiensten? Ja, das ist das Schöne an den Gottesdiensten. Wir haben wirklich das ganze Altersspektrum, wir haben Familien, wir haben einzelne Personen, das ist wirklich für jeden was dabei, das merken wir auch immer wieder. Also es ist natürlich dann wuselig, wenn Kinder da sind, aber es ist kein Familiengottesdienst. Also wir versuchen für jeden was anzubieten, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen, die Resonanz spricht dafür und so sind die Besucher eigentlich so wie das Vorbereitungsteam von bis.
Heißt es, es sind auch andere Leute da als sonntags bei Ihnen im Gottesdienst?
Ja, ganz viel. Also es gibt viele Menschen, die kommen nur zu den Feierabendgottesdiensten. Die habe ich sonntags noch nie gesehen im Gottesdienst. Es ist aber umgekehrt genauso. Auch in den Sonntagsgottesdiensten sitzen Menschen, die würden nicht zu einem Feierabendgottesdienst kommen. Wir versuchen verschiedene Dinge für verschiedene Menschen anzubieten.
Gibt es dann schon so eine Art Feierabendgemeinde? Oder kann man das gar nicht so festlegen?
Doch, würde ich sagen. Also es sind diejenigen, die wirklich den Bezug zur Kirchengemeinde über diese Feierabendgottesdienste haben, die regelmäßig da sind, die dann auch nach dem Gottesdienst sogar mit anpacken, die Stühle wieder wegzuschleppen und sowas. Ich glaube, weil sie sich als Teil dieses Ganzen fühlen. Und das ist natürlich ein großes Kompliment für unsere Arbeit.
Stühle ist ein Stichwort. Ist die Kirche anders gestaltet als sonntags?
Die Kirche ist von den Bänken her, die wir leider noch haben, genauso gestaltet wie sonntags, denn wir können ganz wenig schieben. Wir stellen aber oft Stühle dazu, weil wir den Platz brauchen. In den Sommermonaten, wir haben eine relativ kleine Kirche in Ocholt, die Pauluskirche, in den Sommermonaten sind wir immer so bei um und bei 100 Leuten, was ja auch eine stattliche Zahl ist im Vergleich zu einem normalen Sonntagsgottesdienst. Aber ansonsten, wenn nicht gerade Ferien sind, dann haben wir immer so zwischen 130 und 250 Menschen da. Und dann müssen wir natürlich massiv Stühle stellen und den Nebenraum noch öffnen und den Balkon bestuhlen, damit wir die Leute überhaupt alle unterbringen können.
Wenn jemand sonntags in eine evangelische Kirche geht, so um 10 Uhr, ist in der Regel ja so eine klassische Form als Liturgie, als Ablauf. Wie sieht denn das beim Feierabend aus mit den gottesdienstlichen Elementen?
Ja, sieht das ganz anders aus, natürlich. Auch jedes Mal unterschiedlich. Also wir beginnen natürlich immer mit dem Votum im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, denn wir feiern einen Gottesdienst, der auch ein seriöser Gottesdienst sein soll. Ja, er kann Spaß machen, aber deswegen muss er nicht irgendwie albern werden. Das haben wir also immer drin. Wir haben immer Fürbitten, Vater unser Segen dabei. Und ansonsten gucken wir mal, ob man einen Psalm nimmt und wie man ihn gestaltet, ob man eine Evangeliumslesung nimmt und wie man sie gestaltet. Wir fühlen uns ganz frei, manchmal lassen wir das Evangelium auch weg. Dann haben wir eine weltliche Geschichte, die aber so ein bisschen religiösen Anstrich hat. Mal so, mal so.
Sind Sie auch frei in der Musikauswahl? Klingt die Orgel oder ist jemand anders da? Oder gibt es Gemisch oder Crossover? Was ist da möglich?
Die ursprüngliche Idee vor 2 Jahren ist mal gewesen, dass wir die Orgel komplett rauslassen, um so einen Gegenpart zum Sonntagsgottesdienst zu setzen. Dann haben wir nur mit dem E-Piano, mit dem Keyboard gearbeitet. Mittlerweile wechseln wir uns ab. Wir haben aber auch öfter mal Sängerinnen und Sänger da, die dann selber Musik machen. Diesen Monat im September kommt eine Musikgruppe, die mit Akkordeon und Schlagzeug spielt. Also wir sind da breit aufgestellt und nehmen alles, was an uns angefragt wird. Chöre sind schon aufgetreten, die mich gefragt haben, dürfen wir nicht mal im Gottesdienst singen. Es ist Gott sei Dank so, nach einer gewissen Anlaufzeit vor 2 Jahren, dass mittlerweile die Menschen auf mich zukommen und fragen, ob sie mitmachen dürfen und wir gar nicht so lange suchen müssen. Und je nachdem, wer sich dann anbietet, um mitzumachen, danach gestalten wir dann den Gottesdienst.
Und wenn so viele Menschen da sind, sind das auch die Zielgruppe, die Sie sich ursprünglich so mal ins Auge gefasst haben, die Sie so gerne damit ansprechen möchten, mit so einem neuen Format?
Ja, die Zielgruppe, die ich vor Augen hatte, ist einfach nur die Gruppe, die nicht sonntags im Gottesdienst sitzt, wer auch immer das ist. Wir sind nicht auf ein spezielles Alter fixiert, sondern wir wollten ein erweitertes Angebot machen, um mehr Menschen für Gottesdienste zu begeistern. Und das ist so, das ist gelungen. Das sind die Menschen, die wir haben wollten. Aber wer das dann genau ist, welche Altersstruktur, aus welchem sozialen Milieu die Menschen kommen, das ist ganz unterschiedlich und da haben wir auch keine spezielle Gruppe im Blick. Wir machen jeden Gottesdienst anders. Es ist nicht so, dass man weiß, letzten Monat war ich da, es ist so gelaufen, nächsten Monat findet es wieder so statt. Nein, es ist immer ganz anders. Deswegen spricht es auch mal den mehr an und die weniger an. Aber die Zielgruppe sind die, die sonntags normalerweise nicht kommen würden.
Liegt in der Überraschung der Reiz zu kommen? Eben nicht zu wissen, wie es abläuft, sondern mal gucken, was für Themen oder plakatieren Sie das? Machen Sie vorher Werbung? Im September ist es das Thema. Oder vielleicht im Juli das Thema Fußball oder wie auch immer. Aber was ist da los? Wie kommt man auf Ihre Ideen?
Ja, also die Idee geben wir erstmal noch nicht raus, sondern nur das Datum jeden Monat. Wir haben auch ein großes Plakat dann im Pfarrgarten stehen mit dem Termin. Aber irgendwann gehen wir dann natürlich in die Werbung über die Nordwestzeitung, über Instagram und ich weiß nicht, WhatsApp-Status. Und da teilen wir dann schon das Thema mit, was es ist. Ich habe aber den Eindruck, dass für die Menschen das Thema gar nicht so wichtig ist, sondern die möchten einfach eine andere Art von Gottesdienst erleben. Und das können sie bei uns. Und ob dann die Überraschung tatsächlich ein Faktor dafür ist, ob man kommt oder nicht, da müsste man die Gemeinde fragen. Das kann ich nicht sagen.
Und wir sind im Gespräch mit Henning Menke und fragen nach neuen Projekten in seiner Gemeinde in Westerstede-Ocholt.
Lieber Herr Menke, wir haben schon viel über Ihr Format des Feierabendgottesdienstes gehört und nun wollen wir mal ganz konkret wissen, wann war denn der erste und wie weit im Vorfeld haben Sie sich überlegt, das möchte ich ganz gerne machen.
Der erste war, wenn ich mich richtig erinnere, im Januar oder Februar 2022. Da war ich ein gutes halbes Jahr in der Gemeinde. Und da habe ich mich mit meinen beiden Lektorinnen zusammengesetzt, die so ein bisschen mein Gottesdienstteam waren damals, und habe überlegt, was können wir mal Neues machen. Und so ist das dann entstanden.
Das war ja noch Corona, oder?
Ja, das war noch Corona. Ich glaube, beim ersten Feierabendgottesdienst durften wir nur 45 oder 50 Menschen in die Kirche lassen. Das war auch eine ganz besondere Atmosphäre. Da waren wir aber quasi dann ausverkauft, konnten wir sagen, weil alle, die durften, auch reingekommen sind. Ich hoffe, dass diese schrecklichen Zeiten nicht mehr zurückkommen, dass man Menschen dann abweisen muss an der Kirche.
Wir haben gerade schon von den besuchenden Zahlen gehört, das ist ja echt erstaunlich, also 100 bis 250 Leute, die Kirche ist mal voll, die Hütte ist voll. Wie erklären Sie sich das? Was spricht die Menschen so an, dass sie da jetzt sagen, da will ich hin, Freitagabend muss ich mal hin?
Ja, ich glaube, man muss vielleicht andersrum denken, dass viele Menschen von diesem normalen Sonntagsgottesdienst nicht mehr abgeholt werden, von der strengen Liturgie, von dem Termin und das sind alles vielleicht auch von der Sprache, die da gesprochen wird. Und das sind schon mal drei Punkte, die am Freitagabend anders sind, komplett anders. Es wirkt alles vielleicht ein bisschen offener, vielleicht ein bisschen mehr zum Atmen Luft, ein bisschen mehr Licht durchflutet. Das ist so ein bisschen den Eindruck, den wir vermitteln wollen und das ist auch so. Und ich glaube, das zieht die Menschen an.
Ist vielleicht auch der Termin freitagsabends 18 Uhr ein willkommener Termin, weil es in der veränderten Freizeitkultur der Menschen besseren Platz hat als sonntags morgens?
Das glaube ich ganz bestimmt. Also der Menschen vielleicht nicht, aber das war ein Hauptgedanke dieser neuen Gottesdienstform, den Termin zu verändern. Ich würde immer am Sonntag festhalten, der Sonntag als der Ruhetag, der heilige Tag, der 10 Uhr Gottesdienst. Ich glaube, es braucht eine Verlässlichkeit, dass man weiß, in der Kirchengemeinde gibt es einen Sonntagsgottesdienst. Ich bin auch ein Riesenfan vom Sonntagsgottesdienst. Aber wenn wir uns Familien zum Beispiel angucken, die die ganze Woche Stress haben, die dann sonnabends noch Fußballturniere oder Musikkonzerte haben, die haben manchmal nur diesen Sonntagvormittag, wo sie abends schon wissen, wir müssen uns keinen Wecker stellen. Wir haben einmal Zeit auszuschlafen, zusammen zu frühstücken. Und für die ist der Sonntag natürlich dann nichts mehr. Und für all diejenigen haben wir dann ein zweites Angebot gemacht am Freitagnachmittag. Und das scheint zu funktionieren.
Gibt es weitere Projekte in Ocholt am Start? Was wird weiteres Neues geplant? Der Feierabend löppt ja nun.
Der löppt.
Und gibt es da was so im Schlepptau, wo die nächste Idee sich schon kreativ abzeichnet?
Ja, wir haben ein paar Sachen angeschoben, beziehungsweise das war dann ja meistens meine Idee, das muss man ja auch mal sagen, aber ich habe ganz, ganz viele Menschen, die das mit mir machen. Zum Beispiel habe ich den 1. Mai etabliert, als einen Tag, den man bei der Kirche verbringen kann. Das ist ja nun meistens ein Tag, der mit der Kirche dann gar nichts zu tun hat, zumindest nicht mit Gottesdiensten und Andachten. Und ich dachte mir vor 2 Jahren, wenn nun die ganze Welt, die ganze Gesellschaft am 1. Mai auf den Beinen ist, dann sollten wir als Kirche doch auch was anbieten. Und dann haben wir den sogenannten Boxenstopp Pauluskirche ins Leben gerufen. Also wir wollen Anlaufstelle sein für Menschen, die eine Fahrradtour machen, die spazieren gehen, die meinetwegen mit dem Auto unterwegs sind und die Sonne genießen. Die sollen nicht nur irgendwo an der Bierbude beim nächsten Restaurant da stehen und da eine halbe Stunde einkehren und Wolfgang Petri Musik oder Helene Fischer hören, sondern die können genauso gut zu uns kommen. Und bei diesem Boxenstopp, da fahren wir am 1. Mai um 10 Uhr an, machen draußen auf unserem Gelände jede Stunde eine kurze Andacht mit Musik und allem drum und dran. Aber wir haben eben auch den Bierwagen und den Wurstwagen und Musik und eine Spielwiese für Kinder und man kann tanzen. Und die letzten beiden Jahre war es so, dass von 10 bis ungefähr 17 Uhr die Menschen da waren. 400, 500 Leute über den Tag verteilt, wird also sehr, sehr gut angenommen. Das ist eine von vielen Ideen, die wir gehabt haben und auch schon umgesetzt haben, aber es gibt auch noch mehr.
Liegt darin das Geheimnis dieser Ideen, dieser kuriosen Formate am Bedürfnis der Menschen, sich entlang zu denken?
Ich hoffe, das war mein ursprünglicher Gedanke dazu. Als ich nach Ocholt gekommen bin, habe ich gesagt, ich komme nicht mit einem Konzept, was ich der Gemeinde aufdrücke, sondern ich gucke mir die Gemeinde an und höre mir an, was die Menschen zu sagen haben und darauf bauen wir dann etwas. Das war das Konzept, was ich hatte. Nicht den Menschen was vorgeben, das hilft glaube ich nicht. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, wir müssen da sein, wo die Menschen sind. Wir müssen nicht darauf hoffen, dass die Menschen zu uns kommen, sondern da, wo die Menschen eh sind, da müssen wir als Kirche auch präsent sein. Und dafür ist dieser 1. Mai ein gutes Beispiel. Dafür ist auch ein Beispiel, dass wir jetzt beim Erntefest immer dabei sind, was in Ocholt sehr, sehr groß ist. Da nehmen wir jetzt seit einem Jahr am Ernteumzug teil mit einem eigenen Wagen. Denn der ganze Umzug geht durch den Ort und an der Kirche vorbei. Und die einzigen, die nicht dabei sind, ist die Kirche. Das fand ich immer kontraproduktiv. Und so sind wir mit diesem Wagen dabei. Und wir sind mit dem Gottesdienst an Erntedank dann ins Festzelt gegangen auf dem Dorfplatz. Das ist auch wunderbar. Dann sind wir bei den Feierlichkeiten, die der Ortsbürgerverein und die Ortsgemeinde macht. Dann sind wir da drin und sind nicht so ein außenstehender Bereich, wo dann die Menschen sich vielleicht gar nicht hintrauen, noch extra in die Kirche zu kommen, sondern wir sind mittendrin und wer kommt, der kommt.
Erfolgreiche Projekte strahlen ja aus, haben wir schon gehört. Nun sind Sie ja da in Ocholt mit etlichen Kollegen, Kolleginnen auch in Westerschede im Ammerland. Was sagen die denn dazu? Gibt es da eine Zusammenarbeit? Gibt es da Absprachen? Oder... Ja.
Auch neidvolle Blicke kann ja
genau,
auch sein.
Das sucht dich
volle
jetzt.
Kirche.
Ja, könnte passieren.
Kann auch
ne?
ein bisschen Neid oder zumindest, was macht denn Herr Menke? Was hat er denn für ein Konzept? Wollen wir doch mal gucken. Also strahlt es aus auf Ihre Kolleginnen und Kollegen? Oder das, umgekehrt, was nehmen Sie von Ihnen mit?
Das sind sehr gute Fragen. Also es gibt zunächst einmal in dem Sinne keine Zusammenarbeit, sondern unser Seelsorgebezirk Ocholt, da gehören nicht nur Ocholt dazu, sondern auch 11 Ortschaften drumherum, das ist ja so mein Bereich, innerhalb der Kirchengemeinde Westerstede, wir machen das erstmal für uns. Wenn irgendein anderer Pfarrer sagen würde, ich würde gerne mitmachen und ich würde gerne helfen und zusammen an einem Konzept arbeiten, dann ist jeder herzlich willkommen, eingeladen. Das ist aber im Augenblick noch nicht der Fall gewesen und ich glaube auch, dass jeder genug bei sich zu tun hat, dass er nicht sich auch noch sowas aufbinden möchte, denn das ist eine Riesenarbeit und eine Riesenaufgabe. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Ansonsten höre ich immer mal wieder, dass die Leute davon hören, auch die Kollegen, und dass sie merken, dass das gut angenommen wird. Ob sie das jetzt so besonders toll finden oder da jemand neidisch ist, das weiß ich nicht. Ich bin auch bei diesem Neid immer vorsichtig. Es hat darüber vor einem guten Jahr, glaube ich, in der NWZ mal einen Artikel gegeben, nur im Ammerland erschienen. Da stand dann irgendwie drin, warum in Ocholt die Kirche voll ist und überall anders treten die Leute aus. Das war natürlich für mich selber ein bisschen sehr unangenehm, denn überall wird gute Arbeit geleistet und wir haben nun dieses eine Projekt, was gut läuft, aber in anderen Gemeinden gibt es andere Sachen, die ganz toll sind. Ne?
Aber wir haben auch gehört, dass Sie zum Beispiel zum Erntefest eben ins Zelt gehen und sich da mit euren ländlichen Strukturen, Angeboten ja auch anpassen. Ich bin jetzt hier. Und was ist dann der Unterschied zur Stadt? Auch zur Stadt Westerstede vielleicht oder zu einer größeren Stadt wie Oldenburg. Sind die Menschen bedürftiger in der Ansprache oder leichter vielleicht zu locken?
Das leichter zu locken, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass die Kirche auf dem Land einen anderen Stellenwert hat als in der Stadt. Dabei würde ich jetzt mal Westerstede selbst zum Land zählen und Oldenburg als Großstadt sehen. Ich bin ja auch Oldenburger, ich weiß, wie in Oldenburg die Geschicke so laufen. Wir sind noch etwas selbstverständlicher Teil der Ortsgemeinde auf dem Dorf. Das ist noch anders. In der Stadt muss man mehr kämpfen, um überhaupt gesehen zu werden. Bei uns ist das so, da wird die Kirche auch noch angefragt für etwas. Und das ist natürlich eine Riesenchance und dem muss man auch Rechnung tragen, damit, dass man da ist und dass man die ausgestreckte Hand ergreift und dass man was anbietet. Wenn man das nicht machen würde, wäre es, glaube ich, auf dem Land ähnlich, wie es vielfach leider in der Stadt schon ist.
In dieser Stunde ist bei KR55 Henning Menke zu Gast und wir sprechen mit ihm über neue Projekte in der Kirchengemeinde Ocholt in Westerstede.
Und über seine Probezeit, die ist gerade vorbei. 3 Jahre leben Sie jetzt dort im ländlichen Bereich. Wie lebt sich's auf dem Lande?
Wunderbar lebt sich's. Also wir sind ja die Kirchengemeinde Westerstede insgesamt, eine der größten Kirchengemeinden der Oldenburgischen Landeskirche. Das heißt, in welcher Ortschaft man dann dort genau lebt, ist eigentlich nicht so dramatisch. Ich wohne direkt in Westerstede. Wir haben da das Gemeindehaus und viele andere Einrichtungen. Das heißt, ich arbeite sowieso da direkt vor Ort. Und bis zur Grenze zu meinem Seelsorgebezirk sind es mit dem Auto 4,5 Minuten. Von daher bin ich vor Ort. Und es ist wunderbar. Ich wollte immer aufs Land. Ich wollte nicht gerne in der Stadt arbeiten. Und deswegen bin ich sehr zufrieden.
Neue Projekte und auch das alte weiterführen ist ja doch immer ein bisschen Arbeit. Ne? Hat denn Henning Menke auch Zeit für ein Hobby?
Wenig. Ja, ich bin leider vielfältig interessiert.
Aha, gibt es da in der Vielfalt was dann doch nochmal zum Tragen kommt?
Ja, also ich bin jetzt nur noch in der Beobachterrolle, was den Sport anbelangt. Ich habe 18 Jahre lang Fußball gespielt, solange wie die Knie mitmachen wollten und habe das dann irgendwann abgebrochen. Jetzt schaue ich mir alles an, gerade waren die Olympischen Spiele, das sind immer Festzeiten für mich, weil ich mich eigentlich für alles interessiere, was irgendwie Wettbewerb ist. Ihr könnt auch Murmeln gucken oder sowas, das ist mir ganz egal. Hauptsache es wird irgendein Sieger aus erkoren, von daher mag ich das immer sehr, sehr gerne. Leider... Sie haben schon gesagt, ist die Zeit dafür sehr, sehr wenig geworden. Und ich versuche aber so viel mitzukriegen, wie es geht. Gerade natürlich, was den Fußball anbelangt, sei es die Bundesliga oder hier bei uns vor Ort der VfB Oldenburg, der mal in höheren und mal in tieferen Sphären unterwegs ist.
In Ihrer Gemeinde, so haben wir recherchiert, gibt es die Sini- und Karl-Walde-Stiftung. Sie sind dort Vorsitzender. Wofür steht denn die Stiftung?
Ja, die Sini- und Karl-Walde-Stiftung, die ist eine Stiftung bei uns aus Ocholt. Das Ehepaar Sini und Karl Wahle, ich musste das auch erst lernen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Sini, also der Vorname der Dame, und Karl, der Vorname des Herrn. Ein Ehepaar, was bei uns gelebt hat, mittlerweile verstorben, bei uns auf dem Waldfriedhof begraben. Die haben ihr Erbe zur Verfügung gestellt für eine Stiftung. was ganz, ganz toll ist. Daraufhin hat sich diese Stiftung gegründet und man kann sich an uns wenden, wenn man privat in Not geraten ist. Man kann sich an uns wenden, wenn man soziale Projekte macht. Alles, was irgendwie mit der Kirche zusammenhängt, ist sowieso gerne gesehen. Aber jeder kann erstmal einen Antrag bei uns stellen und um Unterstützung bitten. Und ich arbeite mit einem Vorstand zusammen. 5 Personen sind wir, die alle ganz fleißig sind und dann wohlwollend diese Anträge bearbeiten.
Das geht ja auch in soziale Richtung, denke ich mal. Unterstützung von Menschen in Not. Wie ist das auf dem Land? Ich meine, in der Gesellschaft ist es ja gerade ein großes Thema, zum Beispiel mit dem Bürgergeld, Menschen in Not zu unterstützen, sie auch zu beachten. Wie ist das denn in Westerstede Ocholt? Ist das ein großes Problem?
Vergleichsweise ein kleines, würde ich sagen. Es sind Einzelfälle, wenn Familien auf mich zukommen und sagen, ich habe gerade meinen Arbeitsplatz verloren, unser Auto ist kaputt, wir wissen nicht, wie wir über den Winter kommen. Das kommt vor, dann helfen wir aus. Es ist weniger der Fall, als es in einer Stadt wie Oldenburg wäre. Wenn man sich allerdings anguckt, wie die Tafel in Westerstede auch frequentiert wird, dann sieht man, dass es auch auf dem Land ein Problem ist, ein zu großes Problem. Aber vergleichsweise zu den Städten und großen Städten ist es Gott sei Dank noch gering, ja.
Wollen wir immer noch mal genauer hingucken, welche Herausforderungen begegnen Ihnen denn gerade in Ocholt am meisten? Sachen Tafel, ist in Oldenburg ja auch ein großes Thema, Tafel mit langer Warteliste, wer nun eine Karte bekommt, um da hingehen zu können, was ist es in Ocholt? Wo müssen wir da genauer hingucken?
Ja, an uns wenden sich vielfach Menschen, die was für andere auf die Beine stellen wollen, die zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt organisieren, damit alle zusammenkommen können und damit jeder irgendwie Anteil an diesem Advent, am Weihnachtsfest haben kann. Und die fragen dann bei uns an, ob wir etwas mitfinanzieren können. Beispielsweise haben wir beim Weihnachtsmarkt des Ortsbürgervereins die letzten Jahre immer einen Feuerspucker bezahlt. Dann wurde ein Feuerspucker engagiert, der hat dann für die Familien und Kinder was aufgeführt und dann haben wir diesen Teil übernommen finanziell, damit sowas stattfinden kann. Also bei uns geht es vielfach darum, den Ort lebendig zu halten und Angebote für alle zu schaffen, damit niemand ausgeschlossen wird und irgendwie alleine am Rande vereinsamt. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt.
Wir haben jetzt ja viel Aufbruch gehört und viel Bewegung, auch Resonanz. Fragen wir trotzdem mal, in der Kirchengemeinde Ocholt, gibt es denn da auch Herausforderungen, die gesamtkirchlich gerade sich so überall zeigen? Mitgliederschwund, Finanzherausforderung, Personal ist ja bei uns auch so ein Thema. Und die Berufsklasse Pastor, Pastorin wird eher immer seltener. Wie sieht's aus da auf dem Land, in der Kirchengemeinde, in diesen ganzen Aufbrüchen? Gibt es von dem anderen auch was oder ist das eher schon fast der Vorhof zum Paradies?
Ja, sehr gut. Ja, beides nicht, würde ich sagen. Weder das eine noch das andere. Also ich habe auch in meinem Seelsorgebezirk, Ocholt ist ja der Seelsorgebezirk, die Gemeinde ist Westerstede, ich habe in meinem Bezirk natürlich auch mit Kirchenaustritten zu tun. Es ist aber nicht so massiv. Also ich sage immer, wenn wir die Taufen dagegen rechnen würden, dann kommen wir zwar nicht bei plus minus null raus, aber dann sind wirklich die Austritte wenig. Ich muss lügen, aber ich glaube, vor 2 Jahren hatte ich 33 Austritte im Jahr, was auf 2400 Gemeindeglieder oder so nicht dramatisch ist. Wie gesagt, dann haben wir natürlich Taufen noch und nöcher, die werden auch immer mehr, habe ich den Eindruck. Vielleicht kommt das auch nach Corona jetzt gerade erst wieder in Schwung, das kann gut sein. Was uns, was die Mitglieder betrifft, viel mehr zu schaffen macht, sind natürlich die Todesfälle. Also wer stirbt, der ist dann weg und das senkt die Zahlen massiv. Deswegen haben wir natürlich mit weniger Mitgliedern genauso zu kämpfen wie alle anderen. Weniger Geld, das wissen Sie auch, das ist überall so. Das betrifft ja nicht nur das Land oder die Stadt, sondern das betrifft immer alle. Wenn weniger Einnahmen in den nächsten Jahren zu vermuten sind, dann betrifft das uns genauso wie alle anderen. Also die Stimmung, die es rund um Kirche gibt, das ist vielleicht auch ein großes Problem. Wir haben nicht den besten Leumund als Kirche überhaupt. Dann gibt es hier einen Skandal und da einen Skandal. Ob das dann immer auf die ganze Kirche zu rechnen ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das trifft uns genauso. Die Gespräche, die ich führe, sind wahrscheinlich die gleichen, die in der Stadt geführt werden. Aber wir arbeiten dagegen und wir tun unser Bestes. Und die Stimmung in Westerstede und in Ocholt ist zumindest, was die Kirche anbelangt, die Kirche vor Ort eine gute.
Warum wiegen Skandale so viel schwerer und werden gleich so ausgebreitet als die Erfolge wie ein Feierabendgottesdienst?
Ja, also die Skandale, das sind dann ja deutschlandweite oder weltweite Skandale. Wir haben ja Gott sei Dank bei uns keine.
Aber die häufig ja immer als Argument geführt werden für ich trete jetzt aus, weil dieser Skandal ist mir ein Skandal zu viel.
Ja. So, ne? Ja, das ist ja auch in Ordnung, jeder darf ja austreten, das ist das persönliche Empfinden. Wenn man sagt, ich kann mich mit etwas nicht mehr identifizieren, dann ist das gut. Das ist natürlich wie bei den Nachrichten, die Nachrichten sind meistens schlechte Nachrichten, die verkaufen sich besser, die sind irgendwie interessanter. Das ist so. Und wir sind natürlich als Kirche so ein bisschen in der Lage, dass wir in Vorleistung gehen müssen, was Moral angeht, was Nächstenliebe angeht. Und wenn gerade solche Leute irgendwo auf der Welt das nicht machen, sondern ganz im Gegenteil, dann ist der Vorwurf, der daraus resultiert, natürlich nochmal größer. Das kann ich auch verstehen. Ich finde es immer schade, wenn Menschen wegen irgendwas aus der Kirche austreten, was irgendwie in Süddeutschland passiert ist, oder aus unserer Kirche austreten, weil in der katholischen Kirche irgendwas passiert ist, weil wir keine Handhabe dagegen haben. Da können wir nichts dran machen. Ich sage immer, wenn es Ihnen gefällt hier bei uns, was wir machen, dann bleiben Sie gerne dabei. Kircheneintritte gibt es zwischendurch auch, dass Menschen sagen, wir finden die Arbeit, die Sie machen, gut. Und ich versuche grundsätzlich aus diesem Strudel rauszukommen, dass wir immer so negativ reden, die ganzen Austritte, die Austritte, Austritte. Wir haben so viele Menschen, die wir begeistern, die mich auch begeistern durch ihre Mithilfe und durch ihr Dasein. Und wie gesagt, es gibt die Taufen und es gibt Eintritte. Und es ist eigentlich ist es ganz schön, das dürfen wir auch mal sagen und uns auch mal zwischendurch freuen über das, was wir haben, finde ich.
In unserer Sendung geben wir Ihnen wie immer für die kommende Zeit einen Appetitanreger, einen geistlichen Snack mit auf den Weg. Henning Menke hat ihn heute mitgedacht und besprochen.
Ich habe einen geistlichen Snack mitgebracht, der so ein bisschen den Übergang vom Sommer zum Herbst darstellen soll. Er geht vielleicht in eine Richtung, die man zunächst nicht ahnt, aber ich fange mal an. Ich möchte nicht im Sommer sterben, sagt sie wie aus dem Nichts zu mir. Immer noch etwas abwesend schrecke ich aus meinen Gedanken hoch. Gerade hatte sie mir noch die immer gleiche Geschichte erzählt, wie ich als kleines Kind weggelaufen sei und mich die ganze Familie verzweifelt gesucht habe, bis ich dann freudestrahlend aus meinem Versteck im Schuppen marschiert und alles wieder gut gewesen sei. Mittlerweile kann ich diese Erzählung beinahe Wort für Wort mitsprechen, deshalb schweife ich beim Zuhören manchmal gedanklich ab. Doch plötzlich bin ich wieder voll da. Ich möchte nicht im Sommer sterben. Hat sie das gerade wirklich gesagt? Sie? Das ist meine kranke Großmutter. Und ich bin der nun ziemlich erschrockene Enkel. Wir beide sitzen im Garten. Nicht der Inhalt ihres Satzes hat mich aufhorchen lassen, seine Klarheit ist es gewesen. Wo sich Großmutter sonst in Wiederholungen und sonderbaren Äußerungen verliert, ist sie mit einem Male ganz bei sich. Ich möchte nicht im Sommer sterben, höre ich sie sagen und nehme ihre Hand. Was meinst du denn damit? Frage ich sie etwas verunsichert und warte gespannt auf ihre Erklärung. Der Sommer macht mir das Leben schwer, beginnt sie zu antworten. Die Hitze drückt mich nieder und ich bekomme so schlecht Luft. Wenn ich jetzt gehen müsste, würde ich mich über den Abschied freuen. Und das möchte ich nicht. Nach 90 Jahren möchte ich die Welt vermissen können und nicht aus ihr fliehen müssen. Ich möchte lebenssatt gehen, nicht lebensmüde. Und weißt du, was ich mir vor allem wünsche? Unterbricht Großmutter für einen kurzen Moment und schaut mich an, als gäbe es in diesem Augenblick nur noch uns zwei auf der Welt. Ich will mich nach Gottes Wärme und Licht sehnen können und nicht vor den grellen Strahlen in die Dunkelheit der Nacht flüchten müssen. Deshalb möchte ich nicht im Sommer sterben. Wir schweigen eine ganze Weile, ehe sie kaum hörbar zu summen beginnt. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leiden, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeit. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeit. So schaut sie mich mit einem Lächeln an, legt mir die Hand auf die Wange und fragt mich erwartungsfroh, habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie du als kleines Kind weggelaufen bist und wir dich verzweifelt gesucht haben? Nein, sage ich mit einem liebevollen Kopfschütteln und bemerke hinter ihr den rauschenden Wind in den Bäumen, der den nahenden Herbst ankündigen will.
wir wollen mal in so etwas wie eine Glaskugel schauen. Daher die Frage, wie sieht es in Ihrer Gemeinde 2030 aus?
2030 sieht es in meiner Gemeinde wunderbar aus. Viele engagierte Menschen, tausende Gemeindeglieder, ein ganz tolles Leben miteinander und das Evangelium wird frei und fröhlich verkündigt. Davon gehe ich aus. Nun kenne ich die Zahlen auch, die uns seit 20 Jahren um die Ohren geschlagen werden. Ehrlich gesagt kenne ich gar keine andere Stimmung als die, dass wir immer nur hören, alles wird weniger, wir werden weniger, das Geld wird weniger, alles geht den Bach runter. Das glaube ich in der Form tatsächlich nicht. Ich glaube, dass wir uns sehr verändern werden, nicht nur was die Gemeindegliederzahl angeht, sondern auch was die Gebäudestruktur anbelangt. Wir werden uns neu aufstellen müssen in ganz vielen Belangen, aber wir werden eine wache und aufmerksame Kirche sein, die bei den Menschen ist, und diejenigen, die daran arbeiten, werden alles tun, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen, um ihnen damit durch ihr Leben zu helfen.
Haben Sie schon ein bisschen angedeutet, schlechte Stimmung ist ein Faktor, der bremst. Gibt es sonst noch Faktoren, wo Sie sagen, die bremsen mich, die nerven mich, die finde ich nicht witzig?
Wo soll ich anfangen?
Ach so, ja. Bleiben wir mal bei 2, 3.
Also ich bin weiterhin der Meinung, der ich immer gewesen bin, dass dieser ganze Verwaltungskram und alles, was mit Finanzen und Baurecht zu tun hat, dass das eigentlich vom Pfarramt ferngehalten werden sollte. Ich weiß, viele Pfarrer machen das gerne, damit sie auch alles überblicken und vielleicht ein Stück weit kontrollieren können in den Kirchengemeinden. Das muss ja auch ein Hauptamtlicher tun, aber ich bin eigentlich mal Pfarrer geworden oder ich habe mal angefangen, Theologie zu studieren, um den Menschen von Gott zu erzählen und um ihnen in ihren Lebenssituationen, den Guten wie den Schlechten, helfen zu wollen. So ein bisschen wie so ein Wanderprediger, der durch den Ort geht und präsent ist und von Jesus Christus erzählt. Und das sehe ich eigentlich als meine Aufgabe an. Und wenn man das mal auf den Sonntagsgottesdienst bezieht, bei dem wir ganz am Anfang des Gesprächs waren, dann ist der Sonntagsgottesdienst ja eigentlich die wenigste Arbeit in der Woche, sondern bis man dazu erstmal kommt, da hat man schon 5 Tage durchgearbeitet, um sich um irgendwas anderes, mehr oder weniger Wichtiges zu kümmern. Und ich würde gerne wieder zum Glauben kommen, zum Kontakt mit den Menschen, zur Spiritualität. Das haben wir, aber das könnte viel mehr werden und man wird doch in seiner Arbeit hier und da gebremst von allem, was da sonst noch so auf dem Plan steht.
Das Gegenteil wäre, was motiviert Sie?
Mich motiviert mein Glaube, mich motiviert der Kontakt mit den Menschen. Das ist ja das Schöne am Pfarramt, dass man mit Menschen zu tun hat und man erlebt alles, was es gibt. Alles, was Menschen tun, denken und fühlen, das kommt bei mir an. Es ist wunderbar, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich fühle mich tatsächlich beauftragt, ja, wenn man so will, durch Gott, nämlich unseren Glauben und das Evangelium weiterzutragen. Ich glaube, wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Von daher ist es eine ganz wichtige Aufgabe. Ich denke manchmal, wenn ich irgendwie morgens müde bin und muss dann zum Termin oder zum Gottesdienst oder was auch immer und heute ist eigentlich gar nicht so mein Tag, ich könnte auch gerne irgendwie zu Hause sitzen und brunchen, dann denke ich immer, aber jetzt bist du derjenige, der dahin fahren darf, der den Schlüssel für die Kirchentür hat und der den Menschen was von Gott erzählen kann. Wie toll ist das? Das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Und das motiviert mich sehr, jeden Tag.
Sonst denken wir uns, Sie schreiben mal einen Bittbrief an Gott. Was würde denn drinstehen?
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Der Bittbrief wäre wahrscheinlich gar nicht ausformuliert, sondern würde leise im Gebet gesprochen sein. Da würde drinstehen, dass ich mich um sehr viel mehr Gelassenheit, dass ich um sehr viel mehr Gelassenheit in der Gesellschaft bitten würde, dass wir nicht mit Schaum vor dem Mund nur noch aufeinander zugehen, aufeinander losgehen, kann man fast sagen. Mein Eindruck ist, dass in dieser Gesellschaft, in Deutschland, aber auch in ganz Europa, sich gerade wirklich was verändert und nicht zum Positiven. Und das liegt vielfach daran, dass jeder in seiner Meinungsblase ist, dass jeder seine Meinung als sakrosankt ansieht, dass wir gar nicht mehr ins Gespräch kommen, nicht mehr ins Diskutieren, dass wir keinen Respekt mehr vor anderen Meinungen haben, dass wir, ich pauschalisiere jetzt, es gibt natürlich auch andere Menschen, aber das mache ich absichtlich, um ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, dass wir, glaube ich, auch nicht mehr verstehen, dass Demokratie bedeutet, unterschiedlicher Meinung zu sein. Und das Gegenteil von Demokratie ist nämlich, wenn alle dieselbe Meinung haben, gerade wenn sie aus irgendeiner Richtung aufgedrückt sein sollte. Und diese Gelassenheit fehlt völlig. Die fehlt im Umgang und die fehlt aber auch im Umgang mit dem Glauben. Und das wäre etwas, worum ich bitten würde. Und gleichzeitig bitte ich sehr um den Erhalt von kirchlichen Strukturen. Denn erst da, wo die Kirche nicht mehr da ist, werden wir merken, wie wichtig die Kirche gewesen ist.
Wünschen Sie sich da als Pastor auf dem Dorf noch mehr Unterstützung von irgendwelchen Seiten?
Mehr Unterstützung ist grundsätzlich immer gut. Ich bin in der gesegneten Situation, dass ich ganz, ganz viel Unterstützung habe. Ich habe so viele Haupt- und Ehrenamtliche, die mich unterstützen. Ich habe so viele Vereine in den Ortschaften, nicht nur in Ocholt selber, auch in Torsholt und Mansi-Lindern und Karlshof und was alles dazugehört, die auf mich zukommen, die mit mir gemeinsam was machen möchten. Also es ist wirklich ein schöner Ort, um zu arbeiten. Und wir sagen bei jedem Gottesdienst, nach jedem Feierabend-Gottesdienst, wer als Team möchte, wer mitmachen möchte, melde sich bitte, dann machen wir das zusammen. Das passiert auch, dass Menschen von außen kommen und mitmachen. Das möge bitte so bleiben und ich würde mich freuen, wenn die Unterstützung so bleiben würde. Da mache ich mir aber mittelfristig zumindest für meinen Bereich auch keine großen Gedanken.
Braucht Kirche einen neuen Slogan?
Da wäre meine Rückfrage, was ist im Augenblick der Slogan unserer Kirche? Oder braucht Kirche überhaupt einen Slogan? Das ist ja die Frage. Ich glaube, und jetzt sage ich oft, ich glaube, und damit meine ich eigentlich, ich denke und meine. Ich meine, dass wir bei aller Offenheit, die wir jetzt brauchen, bei allen Veränderungen, die wir brauchen, dass wir trotzdem den Kern bewahren müssen. Denn wir sind die Kirche Jesu Christi und in unserem Kern steht das Evangelium. Und das sollten wir nicht weichspülen oder antasten, sondern das ist unser Kern. Und darauf aufbauen kann man ja vielfältig arbeiten und für alle Menschen ein Angebot machen. Aber das sollten wir nicht verlieren. Und deswegen glaube ich, muss unser Slogan, unser Motto gar nicht immer ganz neu und innovativ sein, sondern wir können auch sagen, unser Angebot, was wir haben, ist der Glaube. Wenn wir den nicht in den Vordergrund stellen, dann sind wir irgendeine soziale Einrichtung, das kann aber jeder machen, dafür braucht es die Kirche nicht. Deswegen müssen wir den rausstellen. Wie denn das Motto lauten würde, weiß ich nicht, weil wir eben schon beim Ernteumzug einmal waren. Der Slogan für unseren Ernteumzug oder für unseren Wagen von der Kirche dieses Jahr wird wahrscheinlich sein, Kirche ist auch dein Bier. Das passt mehr zum Erntefest als zu einem großen Slogan für die ganze Kirche. Aber das ist zumindest etwas, was vielleicht verfängt und wir schauen mal, wohin uns das dann führt.
Ja, lieber Henning Menke, wir danken herzlich für Ihren Besuch bei uns in der Sendung, wünschen Ihnen weiter viel Erfolg, tolle Unterstützung und großen Zuspruch, natürlich Gottes Segen bei Ihren weiteren Projekten.
Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für die Segenswünsche, die gebe ich gerne zurück. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören.
Und wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein zu unserer September-Sendung. Nein, gar nicht wahr. Oktober-Sendung sind wir dann ja schon. Freitag, den 11. Oktober 2024 um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Den Podcast unserer Sendung können Sie wie seit Jahren nachhören. Immer und überall auf unserer Website kirchenradio-oldenburg.de. Für heute sind wir fertig. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.